Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Heute ist Jan Hennigs bei 50 über 50 zu Gast. Jan leitet die Klinik Years. Years bietet präventive Diagnostik an. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist reaktiv und greift ein, wenn Krankheiten bereits da sind. Das möchte Jan ändern. Years hat eine Forschungsabteilung, um dazu beizutragen, das System evidenzbasiert mitzuverändern. Jans Klinik ist ein Leuchtturmprojekt. Es will dabei mithelfen, dass präventive Medizin in Zukunft Standard für jeden ist. Viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du da bist, lieber Jan.
Schön, dass ich da sein kann.
Du bist der Chef von Years. Was ist Years?
Years ist ein Unternehmen, muss man schon sagen, eine Klinik, die sich darum kümmert, dass wir den Menschen die Gesundheit in die Hand geben können, dass man mehr gesunde Jahre selber gestalten kann. Das ist unser Ziel. Von einer reaktiven Medizin hin zu einer proaktiven Medizin, wo wir wirklich selber die Gesundheit in die Hand nehmen können mit einem personalisierten Frühwarnsystem für jeden Einzelnen, möglichst viele lange gesunde Jahre zu leben.
Mhm. Was gehört da alles dazu? Also wenn ich jetzt zu euch komme, was machst du dann?
Also das geht bei uns erstmal los mit sehr, sehr sorgfältigen Vorsorgeuntersuchungen. Wir untersuchen alle unsere Patienten und Patienten von Kopf bis Fuß. Sehtest, Hörtest, auch eine sehr, sehr ausführliche Hirnfunktionstestung, neurokognitive Testbatterie, bis runter zum Ultraschall der Ferse, um zu gucken, wie die Knochendichte ist. Und da sind auch viele andere Ultraschalluntersuchungen dabei, also von den großen Gefäßen, vom Herzen, von den inneren Organen. Wir haben sehr, sehr sorgfältige Lungenprüfung dabei, Lungenfunktionsprüfung. Wir haben aber auch Belastungstests. Wir haben Ruhetest für das Herz, Stresstest für das Herz, Belastungstest für das Herz dabei. Also eine sehr umfangreiche Diagnostik.
Okay. Und wie sieht das dann aus, wenn ich morgens bei euch ankomme? Mhm. Also wie ist der Ablauf? Passiert das alles an einem Tag? Mhm. Das ist ja ganz schön viel, ne?
Genau. Das ist tatsächlich das, was wir gesagt haben, was uns auch unterscheidet von vielen. Wir haben gesagt, wir wollen alles an einem Ort, an einem Tag haben, was wir glauben, was wichtig ist, um den eigenen Körper gut zu verstehen. Im ersten Schritt, muss man sagen. Denn man kommt morgens bei uns an, sollte nüchtern zu uns kommen, damit wir auch umfangreiche Bluttests machen können. Wir gucken uns zum Beispiel auch deine Blutzuckerreaktion an. Du kriegst also bei uns eine Zuckerlösung zu trinken. Wir schauen uns an, wie sich der Blutzucker über die Zeit verändert, um zu schauen, ob es Hinweise auf eine Zuckerkrankheit, Diabetes gibt. Deswegen geht das bei uns relativ früh morgens los. Man braucht schon so 5-6 Stunden bei uns. Dann versuchen wir ganz viele, das machen wir auch, ganz viele Untersuchungen hintereinander zu schalten mit einer kleinen Pause. Mhm. Schon ein richtiges Programm. Ja, das stimmt.
Mhm. Und gibt es da verschiedene Programme, die man bei euch buchen kann?
Genau, wir haben einmal so ein Core-Programm, nennen wir das. Da sind alle wesentlichen klinischen Untersuchungen drin, die wir für extrem wichtig erachten, um zu verstehen, wie gesund bist du im Moment oder wo gibt es vielleicht Probleme mit einem sehr umfangreichen Labor auch schon dabei, also Blut und Urin. Und dann gibt es das sogenannte Ultimate-Programm. Das ist das, wo wir auch so ein bisschen experimentellere Ansätze mit einbauen. Denn ein wichtiger Aspekt bei uns ist nicht nur das Verstehen der Gesundheit, sondern tatsächlich auch für die Alterungsforschung aktiv was beizutragen. Können wir gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Aber das Programm ist größer. Da ist also zum Beispiel ein deutlich umfangreicheres Labor dabei. Das ist auch noch eine MRT-Bildgebung dabei, da ist eine Genetik dabei, da ist auch eine Epigenetik dabei. Solche Aspekte sind da noch dabei. Und dann haben wir noch etwas, weil wir auch ein Forschungslabor bei uns in der Fläche haben, etwas, was wir den biologischen Safe nennen, wo man also Proben und auch Zellen bei uns einfrieren lassen kann für spätere Analysen oder wenn sich vielleicht sogar mal die Stammzelltherapie tatsächlich weiter fortentwickelt hat, dass man die nutzen kann dafür. Mhm. Das ist aber alles experimentell, muss man ganz klar sagen.
Okay, also genau. Die meisten Leute, die zu euch kommen, machen dieses Basic-Programm.
Genau, Core nennen wir das, genau. Aber das ist tatsächlich das Programm, was die meisten Leute machen und etwa so 10% der Leute bei uns, die entscheiden sich für dieses Ultimate-Programm.
Und dieses Core-Programm hat ja verschiedene Bestandteile, die könnt ihr ja auch alle einzeln quasi bei Ärzten sozusagen machen lassen, ne?
Ja.
Euer Ansatz ist es, alles auf einmal zu machen. Dann ist es aber natürlich auch so, dass man alles privat bezahlen muss, oder?
Das stimmt. Also der Vorteil ist, dass wir sagen, wir machen das alles bei uns auf einmal, an einem Ort, zu einem Zeitpunkt. Klar, dann hat man es kompakt. Das führt auch dazu, dass wir natürlich uns, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht machen und nicht machen können, natürlich alles auch gemeinsam anschauen können, ne? Den Körper als Gesamtsystem zu betrachten, weil eines ja doch das andere durchaus bedingt. Ne? Wenn man sich die Halsgefäße anguckt, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, wie sind die Lipide im Blut, also die Fette im Blut. Ja. Ne? Und gibt es sonst anders, wo noch Veränderungen, die auf eine Blutgefäßerkrankung hinweisen können. Das versuchen wir natürlich zu machen an einem Ort. Und ja, du hast recht, das ist allerdings ein Problem, das gar nicht so richtig mit dem Konzept, dass wir alles an einem Ort machen wollen, zusammenhängt, sondern es ist eher so, dass diese Präventivleistungen in Deutschland noch nicht richtig abgebildet werden können von gesetzlichen Kassen zum Beispiel. Das heißt, wir wollen ja wirklich eine evidenzbasierte Präventivmedizin machen und unser Gesundheitssystem ist sehr reaktiv. Wir sind super gut in dem, was wir machen, das muss man schon sagen. Immer besser geworden, moderne Medizin habe ich ja 15 Jahre selbst gemacht an der Uniklinik. Aber das System ist wirklich darauf ausgelegt, dass wir reagieren und nicht, dass wir proaktiv sind. Und das ist so, dass deswegen viele dieser Leistungen im Moment nur von Selbstzahlern und von privaten Kassen übernommen werden. Aber unser Ziel ist tatsächlich, das für alle anbieten zu können. Das ist aber etwas, da brauchen wir eine richtige Bewegung, da müssen wir auch in der Politik ein Umdenken erzielen, klar.
Total. Also wie teuer ist das denn, wenn ich jetzt das Core-Programm buche? Klar.
Das Core-Programm sind 1.500 Euro etwa. Genau. Und die privaten Kassen, die übernehmen im Regelfall einen sehr großen Teil bis alles davon.
Und die gesetzlichen Kassen nicht?
Die übernehmen davon nichts.
Genau. Und da wäre es aber im Grunde auch so, wenn ich jetzt gesetzlich versichert bin und ich tingle von Arzt zu Arzt zu Arzt und sammle mir all diese Untersuchungen separat ein, komme ich nachher auf eine ähnliche Summe?
Ja, absolut. Also okay. Wir rechnen ganz normal nach der Gebührenordnung für Ärzte ab. Mhm. Das sind keine geheimen Preise, sondern das ist alles offen, so wie man das machen muss in Deutschland. Mhm. Und das ist alles auch dargelegt in den Rechnungen. Mhm. Genau. Also wenn du von Arzt zu Arzt tingeln würdest, das machen würdest, müsstest du wahrscheinlich bei den Ärzten als gesetzlich Versicherter das auch selber zahlen sogar. Mhm. Weil dieser Check ab 35, viele dieser Aspekte gar nicht abbildet.
Mhm. Ich finde das total super, dass ihr das macht. Und gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht das gesellschaftlich weiter? Mhm. Ne? Die Schere wird immer größer und jetzt können du und ich wahrscheinlich sagen, okay, wir priorisieren unsere Gesundheit und nehmen einmal dieses Geld in die Hand. Aber ganz viele können das auch nicht machen. Ich finde das äußerst schwierig, muss ich sagen. Wie stehst du dazu?
Also ich bin mit Leib und Seele Arzt und habe das in der Uniklinik echt das ganze Spektrum unserer Gesellschaft kennenlernen dürfen an Patienten. Und ich finde, das ist ein so wichtiges Thema, dass wir Prävention wirklich für alle verfügbar machen, dass es viel stärker priorisiert werden müsste in der Politik. Und es ist wirklich, ich finde es genauso wie du, problematisch, dass es noch nicht so hoch priorisiert ist. Es ist für mich eine absolute Notwendigkeit, eine gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit. Wir geben so viel Geld für unser Gesundheitssystem jetzt aus, 13% unseres Bruttoinlandsprodukts im Moment. Es gibt eine klare Ansage von der Politik, dass es eigentlich nicht mehr Geld gibt. Mhm. Gleichzeitig werden wir immer älter. Die Bevölkerung der über 65-Jährigen wird sie bis 2050 fast verdreifachen. Da fragt man sich, wie will man das überhaupt politisch abdecken. Mhm. Wir brauchen ja mehr Geld, weil wir mehr Leute haben, die älter werden, die mehr Krankheiten haben, wenn man nicht anfängt, wirklich früh zu reagieren. Das ist für alle, und das meine ich wirklich für alle, frühzeitig anfängt, Prävention zu leben. Und das beginnt eigentlich in der Schule.
Ja.
Eigentlich muss man einen Unterricht machen, der Kindern ermöglicht zu lernen, dass sie Sport machen, und Sport im Sinne von Bewegung, dass sie eine Ernährungstherapie, hätte ich fast gesagt, aber dass sie Ernährung beigebracht bekommen. Mhm. Solche Dinge, dass wir dafür sensibilisieren, denn das sind die wichtigen Säulen der Prävention auch bei uns. Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit, ja. Schlaf. Das kann man für alle jetzt verfügbar machen. Diese Schere ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Also die könnten wir vermeiden, wenn wir tatsächlich ein politisches Umdenken und ein gesamtgesellschaftliches Umdenken hinbekommen.
Ja, und dafür sind solche Leuchtturmprojekte, sage ich jetzt mal, wie euers natürlich auch total wichtig, um zu zeigen, dass es geht, ne? Auch wenn es halt jetzt nur einen Bruchteil der Bevölkerung sozusagen erreicht, ist es aber gut, um zu zeigen, wie es vielleicht in Zukunft sein kann. Aber jetzt interessiert mich mal, ist es tatsächlich so, dass wenn wir jetzt die Politik sozusagen so umstellen würden, dass die Präventionsmedizin gefördert wird, sind die Kosten dann genauso wie bei der reaktiven Medizin oder wie verhält sich das so? Also ist das realistisch, das überhaupt umzustellen,
ja,
für uns?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist, muss man fairerweise sagen. Denn es gibt keine so ganz klaren Modelle, die zeigen, dass das deutlich kosteneffizienter ist. Das sind alles große Hypothesen. Das ist Teil unserer Aufgabe, das auch zu zeigen. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass unser Gesundheitssystem pleite ist.
Mhm.
Das heißt, die Frage ist, haben wir überhaupt eine echte Alternative, um als zu testen, ob es nicht günstiger wäre?
Ja, ich meine, die Frage ist dann ja auch, weiß ich nicht, du misst jetzt bei mir die Knochendichte, da kommt raus, die ist nicht gut, dann ist es aber ja trotzdem meine Aufgabe, Kraftsport zu machen, Kalzium zu nehmen, wie auch immer, Vitamin D, damit ich dann sozusagen nicht in die reaktive Medizin reinfalle und Knochenbrüche erleide, die dann sozusagen gezahlt werden und abgedeckt werden. Also,
absolut.
Ne, also dann hat man ja sonst auch zwei Kostenfaktoren. Also der Patient muss ja tatsächlich auch mitspielen und mithelfen.
Das ist super wichtig. Das ist super wichtig, ja. Tatsächlich. Das ist das, was ich meine. Also wir brauchen natürlich mehr Verständnis für die Gesundheit. Wir sind im Moment, insbesondere in Deutschland, muss man schon sagen, so, dass wir sagen, naja, mir steht das alles zu und es wird sich jemand anders um mich kümmern, wenn ich krank bin. Das ist auch gut, das muss man sagen. Es ist erstmal gut, dass wir so ein Sicherheitsnetz haben, ne? Das ist total wichtig. Aber ich glaube, man wünscht sich, oder ich wünsche mir das nicht nur, sondern wir brauchen das tatsächlich, bin ich fest von überzeugt, mehr Eigenverantwortung bei der Gesundheit. Und dafür brauchen wir mehr Bildung und Aufklärung. Und man braucht vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Coaches, als wir jetzt haben. Wirklich evidenzbasierte Coaches, die sich der Leute annehmen, die in die Klassen gehen, die in Sportvereine gehen, wo wir wirklich Aufklärung in der breiten Bevölkerung machen können.
Es ist ja gut, dass ich meine Ausbildung gerade mache.
Ja, siehst du.
Ja, das Thema Longevity ist ja gerade in aller Munde. Kannst du vielleicht für uns nochmal definieren, was Longevity für dich bedeutet?
Das mache ich gern. Also Longevity ist ja so ein Sammelbecken von verschiedensten Strömungen aus Medizin, evidenzbasierter Medizin, experimentellen Ansätzen, aber auch so ein bisschen Charlatanerie. Das ist so das ganze Spektrum, das da drin ist. Viel Wellness ist dabei. Das ist so der große Sammeltopf, was sich alles gerade im Moment unter Longevity findet. Für mich ist Longevity klassischerweise, wenn man das mal wortwörtlich übersetzen will, wäre es ja die Verlängerung oder die Lebensspanne eines Individuums. Es geht ja aber nicht um die Verlängerung der Lebensspanne. Das haben wir ja ganz gut geschafft, in den letzten 150 Jahren mehr als verdoppelt. Mhm. Es geht ja um die Gesundheitsspanne. Also wie lang sind Menschen gesund?
Mhm.
Und da muss man gucken, sind wir seit den 1950ern, hat sich das eigentlich kaum verändert. Ne? Da ist es immer noch 50-50, gute Gesundheit versus schlechte Gesundheit.
Ach wirklich?
Mhm, tatsächlich. Also wenn man vergleicht Mitte 1950er und dann Ende 2019, da gibt es eine Studie, die das angeguckt hat. Die Lebenszeit hat sich verlängert, aber das Verhältnis der Leute, die gesund zu krank sind, das ist relativ gleich geblieben. Das sind natürlich auch viele äußere Einflüsse, die da einspielen, aber tatsächlich sind wir da noch wirklich weit hinterher. Und es geht für mich und auch für uns bei Years ist es so, dass es darum geht, die Gesundheitsspanne zu verlängern. Also möglichst viele Jahre in wirklich guter Gesundheit leben zu können und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Auch das, meiner Meinung nach, eine Notwendigkeit, wenn die Gesellschaft immer älter wird.
Na klar.
Die Leute sollen und wollen auch in ihren Berufen bleiben können und mitmachen.
Mhm, auf jeden Fall. Und hast du denn jetzt, wo du dich so viel damit beschäftigst, hast du schon so eine leise Hoffnung, dass du trotzdem auch deine Lebensspanne erweitern kannst?
Klar. Also das ist auch tatsächlich was viele unserer Patientinnen und Patienten sagen. Die möchten, und das ist bei mir auch so, ich würde gerne mit meinen Enkeln, also mit meinen Kindern als erstes, aber auch mit meinen Enkeln, die noch weit entfernt sind, natürlich spielen und qualitativ hochwertige Zeit verbringen.
Mhm.
Und das geht wahrscheinlich nur, wenn man auch die Lebensspanne erweitert. Die Lebensspanne ist aber so, die erweitert sich ja quasi durch unser jetziges System schon. Mhm. Jede Generation etwa 7,5 Jahre älter als die vorherige. Das Wichtige dabei, aber wirklich für mich Hauptziel, ist, gesund zu bleiben. Mhm. Ich selber habe echt mich viel zu wenig um meine eigene Gesundheit gekümmert. Mhm. Erst in den letzten 2,5 Jahren angefangen, da wirklich das auch wirklich stärker zu priorisieren. Mhm. Das ist persönlich für mich wirklich das Hauptziel, gesund zu bleiben. Nicht die altersbedingten Erkrankungen. Die kommen jetzt so, ich bin jetzt Mitte 40, jetzt fangen die an. Ne? Jetzt kommen so die ganzen typischen altersbedingten Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, kommen Krebs. Das sind diese Erkrankungen, die jetzt ungefähr beginnen. Ne?
Ja, also ich habe gerade im Bekanntenkreis auch wieder 2 Fälle von Brustkrebs. Mhm. Und ich finde, bei Longevity wird so oft vermittelt, dass wir alles in der Hand haben, was ja nicht so ist. Wie stehst du dazu?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur ändern können, was wir kennen und was wir messen. Wir können aber nicht alles messen. Das ist ganz wichtig. Es gibt viele Versprechen, Heilsversprechen, auch Messversprechungen, die wir gar nicht halten können in der Medizin, weil die Tests nicht validiert sind. Also die Tests sind nicht etabliert, die sind nicht solide genug, werden trotzdem angeboten oder weil wir auch noch gar nicht richtig wissen, wonach wir gucken. Also wir haben auch zum Beispiel gerade erst angefangen zu verstehen, was ist eigentlich Altern? Es gibt so ein paar molekulare Kennzeichen des Alterns, aber wir wissen noch nicht mal genau, ob die wirklich fürs Altern spezifisch sind oder ob das so ein Sammelsurium von Kennzeichen von Krankheiten, die mit Altern zusammenhängen sind. Mhm. Und wir verstehen noch nicht alles und können deswegen auch noch nicht alles im Vorhinein präemptiv heilen und verhindern. Das ist aber auch tatsächlich Teil unserer Mission. Wir haben gesagt, wir wollen in 10 Jahren, das ist unser Horizont, den wir uns selber gegeben haben, aktiv auch an der Alterungsforschung teilnehmen. Wir wollen in 10 Jahren soweit beitragen, dass wir besser verstehen können, wie altersbedingte Erkrankungen verstehen, dass wir frühzeitiger intervenieren können, dass wir selber aktive Forschung betreiben, zusammen mit unseren Patientinnen und Patienten. Wir bitten alle unsere Patientinnen und Patienten, die Daten, die wir erheben, uns zur Forschung zur Verfügung zu stellen und sogar noch Blutproben, Urinproben, Stuhlproben, Speichelproben zu geben, dass wir die auch später noch analysieren können tatsächlich. Mhm. Aber deine Frage war, wie stehe ich dazu, dass manche Leute das versprechen? Ich finde es schwierig im Longevity-Bereich. Wir müssen evidenzbasiert arbeiten. Nur so, glaube ich, kriegen wir die Menschen überzeugt, wirklich mitzumachen, indem wir zeigen, systematisch, wissenschaftlich fundiert, was funktioniert nicht. Und auch nur so kriegen wir die Politik überzeugt, zu sagen, wir müssen da mehr Geld investieren, weil das wirklich was bringt.
Du sagst jetzt, eigentlich muss es ganz früh in den Schulen anfangen. Mhm. Jetzt sind wir beide Mitte 40 und du sagst, die Erkrankungen, die kommen eigentlich jetzt, die Alterserkrankungen. Ist es zu spät für uns jetzt anzufangen?
Ist nie zu spät. Ist wirklich nie zu spät. Wir wissen mittlerweile, dass selbst Muskeltraining, Krafttraining im hohen Alter positive Auswirkungen hat. Mhm. Knochendichte auf Sturzrisiko. Es ist nie zu spät. Also es ist aber natürlich, je früher man anfängt, mit der Aufklärung insbesondere, desto besser, weil man dann wirklich ein gesamtgesellschaftliches Umdenken erreichen kann. Mhm. Zu spät ist es nie. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Mhm. Werbung. In diesem Podcast spreche ich über gesundes Älterwerden. Heute ist Avea mein Partner und das passt ganz wunderbar. Avea hat sich dem Thema Longevity verschrieben und hat sich zur Aufgabe gemacht, dabei zu helfen, dass Menschen energievoll und gesund älter werden. Avea kommt aus der Schweiz und hat sich von dort aus mit höchsten Produktionsstandards, Reinheit und Qualität zum Marktführer für Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Longevity in Europa gemacht. Die Formulierungen zielen auf Zellgesundheit und Langlebigkeit ab und wurden zusammen mit führenden Longevity-Wissenschaftlern entwickelt. Das Vitality Bundle von Avea besteht aus 2 Produkten, NMN und Booster. Beide wirken auf den wichtigen NAD-Plus-Speicher in unserem Körper, der je älter wir werden, immer weiter abnimmt und somit Alterungserscheinungen fördert. Auch Rauchen und Alkoholkonsum sowie andere ungesunde Lebensstilfaktoren können ihn negativ beeinflussen. Gesunder Lifestyle mit guter Ernährung, Sport und ausreichend Schlaf können ihn positiv beeinflussen. NMN kann zusätzlich den NAD-Plus-Speicher auffüllen und der Booster den Abbau verhindern. Wenn ihr das Vitality Bundle mal ausprobieren möchtet, darf ich euch 15% auf euren ersten Einkauf schenken. Einfach beim Checkout den Code 5050 eingeben, alles als Ziffer. Danke an meinen Werbepartner Avea Life für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Die meisten von uns wissen, dass unser Körper mit zunehmendem Alter ab Mitte 20 weniger Kollagen produziert. Aber wusstet ihr eigentlich, wie viel das tatsächlich ist? In den ersten 5 Jahren der Wechseljahre verlieren wir bis zu 30% des Kollagens in unserer Haut. Das wirkt sich nicht nur auf unser Aussehen aus, Kollagen ist auch wichtig für die Gesundheit von Gelenken, Muskeln und Knochen. Deshalb vertraue ich auf True Kollagen von Ancient and Brave. Und in den wärmeren Monaten liebe ich es besonders in kalten Getränken. Ich rühre es morgens einfach in meinen kalten Tee oder in ein Glas Mandelmilch. Es ist völlig geschmacks- und geruchsneutral. Es löst sich leicht auf und passt zu fast allem. Die darin enthaltenen hydrolysierten Kollagenpeptide Typ 1 werden leicht vom Körper aufgenommen und ich merke den Unterschied. Meine Haut ist glatter und praller. Laut einer klinischen Studie erlebten die TeilnehmerInnen eine 36% stärkere Ausstrahlung der Haut und einen 31% geringeren Kollagenabbau für straffere Haut. Klingt viel, ist es auch. Und falls ihr, wie ich, nachmittags einen gesunden Energieschub braucht, probiert unbedingt den Kakao plus Kollagen auf Eis oder als leckere heiße Alternative zum Kaffee. Ist einfach lecker und ganz ohne Süßstoffe. Und hier mein Bonus für euch. Mit dem Code 50über50 bekommt ihr 20% Rabatt auf euren ersten Einkauf. Schaut einfach mal auf ancientandbrave.de vorbei. Vielleicht ist das ja genau das Sommergetränk, das auch ihr sucht. Werbung Ende. Aber es müsste sich politisch schon auch wirklich viel ändern. Ne? Ich finde gerade auch in der Nahrungsmittelindustrie und so weiter, das ist ja eigentlich ein Unding, mit was für Sachen unsere Kinder irgendwie groß werden. Und ich bin auch so groß geworden und ich brauchte mein halbes Leben, um mich so davon zu lösen und in gesunde Gewohnheiten zu finden. Was könnte man denn da machen, damit es den nächsten Generationen anders geht?
Ich glaube, auch das ist schwierig, weil es da eine gewisse soziale Schere gibt. Ja. Wichtig ist nämlich, qualitativ hochwertige Nahrungsmittel zu nutzen, zu Hause vorzuleben, wie man selber kocht. Mhm. Aber das ist natürlich bedeutet, dass man die Ressourcen haben muss, sowohl die Zeit als auch die finanziellen Mittel, das vorzuleben. Und das ist natürlich ein echtes Problem, weil es viele Menschen gibt, die können sich das nicht leisten. Mhm. Das heißt also, auch da ist eine Dimension, die können wir als Yes alleine natürlich nicht lösen, sondern da brauchen wir wirklich das gesamtgesellschaftliche Umdenken. Und was können wir machen? Ich denke, wichtig ist aber die Sensibilisierung. Also wichtig ist das Verständnis dafür. Mhm. Was ist gut, was ist schädlich? Und ich habe letztens wieder eine Werbung aus den 80ern gesehen, also der Zeit, in der sie sozialisiert wurde, wo es darum geht, dass eine relativ bekannte Nuss-Nougat-Creme sehr gesund sei, weil sie ja so viele wichtige Spurenelemente und so viel Eiweiß enthalten würde, was natürlich... Also wir haben das geglaubt damals, aber es ist absoluter Unsinn, muss man fairerweise sagen. Und das, da muss man anfangen, solche klaren Dinge. Was ist gesunde Ernährung? Was brauchen wir wirklich? Die Basics der gesunden Ernährung, die Basics der Bewegung, Sport, wie 150 Minuten in der Woche bewegen, nicht nur sitzen, nicht nur vom Bildschirm sitzen. Die Kinder, die das iPhone haben, die digitalen Systeme, die ausgelegt sind, die Kinder abhängig zu machen. Die zielen ja auf so Dopamin-Blips ab, die ganzen Systeme. Dafür muss man die Leute sensibilisieren. Und das kann man mit Aufklärungskampagnen zum Beispiel machen. Mhm. Das ist was ich wirklich selber verstärken muss, das System. Dass man wirklich sagt, pass auf, sensibilisiert, mach mal nicht, mach mal eine Stunde weniger Handy. Auch wir selber, ich bin auch kein gutes Vorbild zu Hause. Ja. Ständig am Handy, ständig irgendwelche E-Mails schreiben. Das sind Dinge, die müssen wir schaffen. Die müssen wir echt gemeinsam vorleben. Und ich glaube, wir können jeder bei uns selber anfangen, das einmal zu ändern, uns selbst zu sensibilisieren. Und dann gehen wir Schritt für Schritt. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, wie wir das direkt gestalten können.
Mhm. Was tust du ganz persönlich für gesundes Älterwerden?
Ich habe als Allerwichtigstes meine Ernährung umgestellt. Mhm. Ich war übergewichtig und bin immer noch übergewichtig, aber auf einer Reise, in dem ich bewusst mich bewusster ernähre, viel gesünder ernähre, viel weniger snacke. Mhm. Zum Beispiel diese hochkalorischen Zuckerbomben nicht mehr esse. Also nicht nie, aber sehr, sehr, sehr viel weniger esse. Mhm. Ich mache regelmäßig Sport. Ich mache Ausdauersport vor allen Dingen, mache ein bisschen Kraftsport. Und es geht wirklich mit Kleinigkeiten los. Also man kann, man muss sich eine Routine schaffen. Also zum Beispiel morgens hinstellen, 10 Liegestütz machen oder 5 Liegestütz machen. Und wenn nur eine geht, machen wir nur eine Liegestütz. Mhm. Kniebeugen machen, solche einfachen. Aufstehen, aufs Rad setzen. Also im Alltag mit dem Fahrrad fahren zum Beispiel. Das ist bei mir im Moment ein bisschen wegen des Pendelns ein bisschen schwieriger mit dem Rad. Aber das sind Ausreden, muss man fairerweise sagen. Das ginge auch. Das sind Dinge, die ich also insbesondere mache. Bewusster ernähren, bewusster bewegen. Mein Schlaf versuche ich besser hinzubekommen. Mhm. Nicht ganz einfach, gebe ich zu. Aber ich messe zum Beispiel jetzt meine Schlafqualität. Mhm. Liegt aber auch an meiner persönlichen Veranlagung, dass ich gerne Dinge messe, um sie zu verstehen. Aber es wäre viel einfacher zu sagen, Handy weg zum Schlafen gehen, Zimmer kalt genug halten, dunkel genug halten, aufpassen, dass es einigermaßen ruhig ist. Mhm. Das heißt also Oropax vielleicht im Notfall nutzen. Solche Kleinigkeiten kann man machen, mache ich auch tatsächlich. Mhm. Und so Routinen zum Einschlafen. Ich zum Beispiel nutze auch immer, höre immer Podcasts, also verschiedenste Podcasts zum Einschlafen. Und das hilft einfach, weil da so ein Hintergrundrauschen ist und dann schlafe ich ein. Solche Dinge sind also tatsächlich die Sachen, die großen Säulen, da fehlt mentale Gesundheit noch ein bisschen. Schlaf geht darüber. Da muss ich sagen, bin ich selber noch nicht gut genug, wie ich eigentlich sein kann. Ich habe angefangen, jetzt ein bisschen zu meditieren.
Ja.
Tatsächlich, was wichtig ist, Journaling, zwischendurch mal, Reflexion, das sind so Aspekte, die mir tatsächlich helfen, aber das ist Neuland für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich jahrzehntelang nicht gemacht.
Aber ist doch auch spannend, oder?
Absolut. Nein, absolut. Das ist wirklich eine Reise, die man da macht. Ne? Mhm. Das ist schon sehr, sehr interessant. Aber es ist halt auch für mich und deswegen verstehe ich natürlich auch die Patientinnen und Patienten gut, die bei uns sind. Das ist wo man sich umgewöhnen muss, ne? Wenn man jahrzehntelang sich keinen gesunden Lebensstil angewöhnt hatte, zu switchen, ist mühselig. Ne? Mhm. Und es gibt Charaktere, die machen das wirklich sofort, weil sie auch von der Primärpersönlichkeit so sind, dass sie sagen, ich mache das jetzt, wenn ich es mache, mache ich es hundertprozentig und ganz und richtig. Und es gibt Leute, die sagen, versuchen wir lieber Schritt für Schritt. Beides ist gleich richtig und gleich gut, wenn es in die richtige Richtung geht. Mhm. Wir wissen das zum Beispiel von der Rauchentwöhnung, dass beide Prinzipien funktionieren. Mhm. Es ist spannend. Und es ist, wie gesagt, du merkst auch, es ist für mich auch Neuland.
Mhm. Ja. Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel?
Nein, tatsächlich gar keine.
Okay, spannend. Erzähl mal, warum?
Also, ich bin sehr klassisch medizinisch ausgebildet worden. Mhm. Bin nach dem klassischen Prinzip ausgebildet worden, dass ich sage, ich messe, ich habe eine Krankheit oder wenn ich irgendwo einen Mangel habe, dann ersetze ich den. Und das ist bei mir im Grunde jetzt auch immer noch so die Maßgabe, nach der ich lebe. Wenn wir einen Eisenmangel haben, dann würde ich Eisen nehmen natürlich. Wenn ich Kalziummangel habe, würde ich Kalzium nehmen. Aber die Evidenz, welche Nahrungsergänzungsmittel wirklich was bringen, die ist sehr dünn, wenn wir uns das mal anschauen. Wenn wir das so nach den klassischen Evidenzgraden, die wir in der Medizin anwenden, also wann ist es wirklich eine richtig belastbare Erkenntnis, dass ein Medikament was bringt, wenn man eine Studie gemacht hat, wo die Einnahme verblindet war. Das heißt, man weiß nicht, ob man ein Medikament nimmt oder ein Placebo, also ein Scheinmedikament, wo gar kein Wirkstoff drin ist, wo weder der Arzt oder die Ärztin noch die Patientin oder der Patient weiß, dass das Medikament genommen wird. Mhm. Und wenn man das Ganze prospektiv, das heißt also nach vorne laufend durchführt. Wenn es dann einen Unterschied gibt in der behandelten Gruppe und der unbehandelten Gruppe, dann weiß man, dass das Medikament wirkt. Mhm. Das gibt es für sehr, sehr viele dieser Nahrungsergänzungsmittel gibt es nicht. Das sind nämlich keine Medikamente, sondern sind Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, die haben diese Regulation nicht. Dann ist ein Unterschied, man muss wirklich schauen, welches Nahrungsergänzungsmittel nimmt man, weil die Zusammensetzung dieser Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn sie gleich heißen, komplett unterschiedlich sein kann. Mhm. Qualität, Verunreinigung. Das heißt, diese ganzen Daten führen dazu, dass ich die betrachte wie ein Medikament. Mhm. Also wenn Mangel da ist, dann würde ich das ersetzen, bei mir persönlich. Mhm. Und wenn kein Mangel da ist, dann sehe ich auch keine Veranlassung, da was zu nehmen.
Es gibt ja auch so ganz, also fernab von Kalzium und Eisen und so weiter, so Nahrungsergänzungsmittel, die auch ein bisschen umstritten sind. Es gibt zum Beispiel NAD Plus und die Vorstufe NMN. Mhm. Was sagst du dazu?
Ja, es ist tatsächlich ein schwieriges Feld. Die auch, also ich kann es mir einfach machen und sagen, die Studien im Menschen, dass das wirklich einen schützenden Effekt hat, die gibt's nicht. Ich kenne das aus Tieren, da ist es sehr, sehr, da ist es, das ist auch vor allem gefäßprotektiv. Für die Menschen gibt es diese hochwertigen Studien nicht. Jeder, also das sind Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, wenn jemand die nimmt, werde ich im Regelfall den Patienten und Patienten nicht sagen, setz das ab. Ich würde sie darüber informieren, ob es was bringt oder ob es nichts bringt oder wie die Datenlage ist, so gut es geht. Und dann kann das jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal nicht schadet bei solchen Dingen. Aber die Empfehlung für bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die eben nicht studienevident sind bei einem klaren Mangel, die wird's von mir nicht geben, weil die Datenlage zu unklar ist.
Aber warum ist die Datenlage so unklar?
Das ist meine Vermutung, muss ich dazu sagen. Meine Vermutung ist, es ist ein unregulierter Markt. Das heißt, man kann das einfach in den Markt bringen, wie man möchte. Dann gibt's da auch super gute, also riesige Unterschiede in der Qualität, hatten wir gerade schon gesagt. Es gibt einige sehr, sehr gute Hersteller, die wirklich hochwertige Ware anbieten und Hersteller, wo man nicht so richtig weiß, was da drin ist. Und die Notwendigkeit aber zu zeigen, dass es wirkt, wie es bei Medikamenten zum Beispiel der Fall wäre, wenn man das in den Markt bringen möchte, die besteht einfach nicht. Und man kann natürlich mit dem Gefühl, sich was Gutes zu tun, kann man sehr gut einfach Werbung machen, dass Menschen das nehmen. Also ich will damit nicht sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel per se nicht wirksam sind. Das weiß ich nämlich nicht. Und es gibt Studien tatsächlich, die Andrea Meyer aus Singapur hat da angefangen. Sie testet jetzt solche Nahrungsergänzungsmittel wirklich in klinischen Studien und versucht dann wie ein normales Medikament sozusagen die Wirksamkeit zu testen und zeigt auch für Alpha-Ketoglutarat zum Beispiel, dass da Wirksamkeit besteht für bestimmte Parameter. Aber die Notwendigkeit, Nahrungsergänzungsmittel zu testen wie Medikamente, die besteht nicht und dadurch kann man natürlich einfach ein Gefühl der Gesundheit vermitteln, ohne belegen zu müssen, dass es wirklich gesund macht oder Gesundheit erhält.
Aber es kann ja natürlich sein, dass es so ist.
Ja, klar. Na klar. Deswegen sage ich ja. Also, wenn es jetzt keine klaren Gegenanzeigen gibt, das heißt, also wenn wir nicht wissen, dass es wirklich schadet, dann würde ich das einfach auch offen mit Patientinnen und Patienten diskutieren und sagen, nimm das, wenn du möchtest. Wenn man die Literatur an Vitamin D zum Beispiel, gibt es jetzt aus dem letzten Jahr von den Endokrinologen der USA, Endokrinologischen Gesellschaft der USA wieder, die Empfehlung, dass man es nicht für die generelle Allgemeinheit empfiehlt, weil es einfach keinen generellen Vorteil gibt, nur die Einnahme von Vitamin D. Aber es macht auch in geringen Dosen auch keine großen Nachteile. Zum Beispiel.
Aber wenn ich einen Mangel habe, dann gleich den.
Absolut, es geht nicht um den Mangel, genau. Genau. Mhm. Geht so bei ungetestet beziehungsweise Menschen ohne klaren Mangel. Mhm. Genau, beim Mangel selbstverständlich. Ne? Da ist es ein richtiges Medikament.
Mhm. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Untersuchung bei euch hatte, dann setzt du dich nachher oder ein Kollege oder eine Kollegin mit mir hin. Und wie geht das denn dann weiter? Also wenn jetzt tatsächlich auch vielleicht irgendwas festgestellt wurde, werde ich dann da ärztlich bei euch?
Genau.
Beraten und dann überwiesen oder bleibe ich dann bei euch?
Das kommt ein bisschen darauf an, was wir da finden. Also wir haben als Schwerpunkt haben wir Allgemeinmedizin und allgemeine Innere mit noch bestimmten Schwerpunktthemen, Lungenarzt, Kardiologen, Gastroenterologie, also Magen-Darm-Erkrankungen, Ernährungsmedizin. Das sind so die weiteren Bereiche. Wenn wir schauen uns an, was wir sehen, wenn da Veränderungen sind, zum Beispiel viele unserer Patientinnen und Patienten wissen nicht, dass sie erhöhte Blutfette haben. Das ist etwas, was erstaunlich häufig auffällt, muss man schon sagen. Und das ist natürlich was der Internist oder die Internistin gut behandeln kann. Dann würden wir natürlich versuchen, einen individuellen Plan zu erarbeiten. Das heißt, wir arbeiten immer mit Zielen. Wir sagen, das Ziel ist jetzt zum Beispiel dein LDL-Cholesterin, weil du ein mittlere Risikokonstellation hast für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wir bei dir festgestellt haben, dann LDL-Cholesterin zu senken, auf, sagen wir mal, unter 75 Milligramm pro Deziliter. Das würden wir machen, indem wir versuchen, erstmal Lebensstilintervention, weil du sagst, ich möchte das selber versuchen, ich möchte mehr Sport machen, ich würde meine Ernährung umstellen. Und dann würden wir sagen, okay, dann lass uns das angucken für 6 Wochen bis 3 Monate, ob das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir vielleicht doch ein Medikament dazu nehmen.
Okay.
So wäre der Plan. Und diese Betreuung würde bei uns stattfinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, du hast einen auffälligen Leberfleck irgendwo, der verdächtig ist, dass da vielleicht Hautkrebs hintersteckt, dann würden wir dich natürlich zum Spezialisten weiterschicken, der sich das anschaut und gegebenenfalls auch ausoperieren kann. Das ist wichtig. Also wir machen das, was wir sehen uns als diese Screening-Einheit auf der einen Seite und sehen uns natürlich dann aber auch als ein beratender, betreuender Arzt oder Ärztin im Gesamtverlauf, aber nur natürlich unseren Spezialgebieten. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Spezialisten, das wir dann aktivieren und sagen, geh mal zu der Kollegin oder dem Kollegen, der sich das genauer anguckt, weil der einfach da der Spezialist oder die Spezialistin in dem Bereich ist, wo du jetzt Unterstützung brauchst wahrscheinlich. Wichtig ist uns aber auch, und das ist auch so unsere Filterfunktion, die wir uns selber auferlegen, wir wollen niemanden krank machen. Wir wissen, wir gucken genau hin und wir finden natürlich dann auch viele Kleinigkeiten und es ist extrem wichtig zu erklären, was bedeutet das? Wie relevant ist das? Kann man da nicht einfach nochmal in einem halben Jahr gucken oder vielleicht sogar in einem Jahr nochmal drauf schauen? Da müssen wir jetzt im Moment nichts machen. Wie siehst du das? Möchtest du jetzt unbedingt das abgeklärt haben? Solche Diskussionen, solche Gespräche, die führen wir. Na klar.
Genau. Und ihr sprecht wahrscheinlich auch viel über den Lebensstil.
Absolut, ja. Absolut. Das ist das A und O, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Diese 4 Säulen sind immer Lebensstil, Stressreduktion, Sport, Ernährung, Schlaf. Das sind alles essentielle Säulen, wo wir auch tatsächlich gerade noch dabei sind, ein größeres Netzwerk auch an Partnern aufzubauen, dass man dort auch direkt noch jemanden an der Hand hat, der direkt helfen kann. Denn dieses Coaching, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, ist sehr wichtig. Wir wissen, in den USA ist der 13. Januar ist der Quitters Day. Wenn man also sich vornimmt zu Neujahr.
So schnell?
Ich ändere was, dann sind die meisten bis zum 13. Januar, haben sich alles wieder aufgegeben. Und die es dann bis zum 14. Januar schaffen, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie es auch durchhalten. Ne?
Okay.
Genau. Man sagt ja so eigentlich, dass es so 6 Wochen braucht, bis man etwas zu einer Gewohnheit gemacht hat. Aber die meisten brechen in den ersten 2 Wochen ab.
Ja, okay. Wenn wir jetzt mal Gesundheit an sich nehmen, die definiert ja jeder für sich anders. Also der eine würde vielleicht sagen, wie du, wenn ich 80 bin, möchte ich unbedingt noch Rad schlagen mit meinen Enkeln und Fußball spielen. Und der andere sagt, ach, mir würde es reichen, wenn ich vom Sofa ganz gut hochkomme. Habt ihr da unterschiedliche Empfehlungen? Also würdest du sagen, okay, Patient A muss auf jeden Fall XYZ für seine Gesundheit tun und Patient B, ach, da reicht es, wenn er irgendwie nur eine Sache tut. Was wäre das?
Das ist tatsächlich verallgemeinerbar, aber ich komme wieder auf die 4 Dinge zurück, die ich gerade genannt habe. Aber es ist tatsächlich ja so, die Frage ist, wo starten wir? Also wie gesund bist du jetzt und wie realistisch ist das Ziel? Wenn jemand kommt, der schwer gebrechlich ist, der wirklich von einem ganz niedrigen Niveau kommt, dem zu sagen, wir schaffen, dass du wieder Flickflack über den Flur machst mit deinen Kindern in 80 Jahren. Das wäre unseriös. das heißt, da müssen wir natürlich schauen, von wo wir gehen. Und wenn wir sagen, die sind beide gleich fit und der eine möchte nur auf dem Sofa sitzen und irgendwie gut hochkommen und der andere möchte aber super fit sein, dann sind das natürlich schon unterschiedliche Empfehlungen. Die erste Frage, die man dann natürlich stellt, ist, wie viel bist du bereit zu investieren?
Ja.
Finanziell zum einen und zum anderen aber auch natürlich von Zeit und Aufwand, ob man das schafft. Und dann ist es so, die Basis ist die gleiche für beide. Die Basis ist Sport, ist Mental Health, ist Schlaf, ist Ernährung. Nur die Intensität der Empfehlung. Also derjenige, der wirklich Flickflack machen muss, der muss halt regelmäßig zum Krafttraining gehen. Also noch regelmäßiger als derjenige, der nur vom Sofa hochkommen möchte. Der kriegt wahrscheinlich einen ausgeklügelten Trainingsplan von unseren Sportwissenschaftlern, die auf Ausdauer und auch auf Peak-Performance abzielen, solche Dinge. Während derjenige, der nur vom Sofa aufstehen möchte, der braucht natürlich nur die Basisbewegung, um aktiv zu sein, um der Gebrechlichkeit vorzubeugen. Das sind schon Unterschiede. Nur die Säulen, auf denen das fußt, die sind schon gleich. Die
und Intensität. Beide müssen auch den Quitters Day überstehen.
Und
ne?
Beide müssen den Quitters Day überstehen. Das ist absolut richtig. Ja. Genau.
Was sind denn so psychologische Tricks, die ihr euren Patienten mit auf den Weg gibt? Weil es fällt ja einfach wahnsinnig vielen schwer, die Dinge so durchzuhalten.
Ja, also tatsächlich ein wesentlicher Trick ist, dass man sich selber Zeit im Kalender für sich einplanen soll. Mhm. Denn die häufigsten Argumente, warum man es nicht schafft, ich habe die Zeit nicht. Ne? Mhm. Das sind natürlich häufig Schutzbehauptungen, kenne ich von mir selber sehr gut. Mhm. Aber der wichtigste Trick ist, dann plan dir das in deinen Kalender ein und nimm es wirklich ernst. Es ist wirklich ein wichtiges Ereignis an dem Tag oder alle drei Tage, dass du das machst. Dann schreib es dir auf. Formulier dir klare Ziele. Formulier realistische Ziele. Da versuchen wir ja zu helfen, das habe ich gerade schon gesagt. Dann hol dir ein Netzwerk von Unterstützern. Nimm dir deine Familie mit rein, nimm dir deine Freunde mit rein. Mhm. Trainier zusammen, such dir einen Trainingspartner, such dir jemanden, der das mitmacht, dass man so gegenseitig sich positiv verstärken kann, aber gleichzeitig auch ein bisschen kontrollieren kann. Solche einfachen Tricks, wissen wir, helfen ganz gut. Und das andere ist, hör nicht zu sehr auf deine eigene Stimme innen drin, denn die zieht dich immer runter.
Mhm. Ja. Aber warum ist das so?
Ich glaube, es gibt da auch Ausnahmen, die das geschafft haben, sich wirklich innerlich positiv zu verstärken, dass es vorangeht. Aber wir sind doch unsere stärksten Kritiker einfach. Ne? Da sammelt sich alles, was so über die Jahre, Jahrzehnte auf uns eingeprasselt ist. Mhm. Das bleibt hängen und das kommt immer wieder hoch. Und diese eigene Kritik, genauso wie der eigene Schweinehund, die müssen wir schaffen zu überwinden, und das schaffen wir mit einem starken sozialen Umfeld, einem starken sozialen Netz. Und da sind wir schon wieder bei der Schere, die auseinandergeht, weil wir auch da wissen, dass es sozioökonomische Unterschiede gibt in der Stärke des sozialen Netzes und Umfeld. Und auch das ist dann wieder ein Grund, warum die Gesundheit im Moment leider noch nicht gleichmäßig verteilt ist.
Und unabhängig von dieser Schere und diesem Ungleichgewicht, was ist eine Sache jetzt zum Schluss, die vielleicht heute jeder tun kann, um so einen Grundstein zu legen?
Also ehrlicherweise sind es zwei, die ich sagen würde.
Okay, ist erlaubt.
Okay, super. Denn das wirklich das Simpelste ist, einfach anfangen, Sport zu machen. Irgendwas jeden Tag zu machen. Liegestütz, Kniebeugen, Radfahren, Kleinigkeiten, Treppensteigen, statt den Lift zu nehmen. Diese Kleinigkeiten, damit geht's los. Und das andere ist, ein bisschen drauf zu achten, was man isst. Mehr Rohkost, mal den Riegel liegen lassen, nicht den Burger, auch wenn Smashburger lecker sind, nicht den Burger nehmen, sondern mal tatsächlich einen Apfel in die Hand nehmen, eine Banane nehmen. Solche Kleinigkeiten, das sind der Start. Bewegung und Ernährung, das sind die beiden wichtigsten Säulen in der Prävention, die wir wirklich haben. Und es ist für jeden einfach umsetzbar.
Ich danke dir.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch.